zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen hier in der Katholischen Akademie in Bayern und ein ebenso herzliches Vergelt's Gott, dass Sie aus ganz Bayern hierher gekommen sind und der Einladung des Landeskomitees aller seiner Mitglieder und auch der Akademie gefolgt sind. Ja, wir kirchlich Engagierte, gerade klang es schon an, wir sorgen uns um unsere Demokratie und wir wollen stets aufs Neue fragen, welchen Beitrag wir als Kirche in unseren ganz vielfältigen Funktionen auch selber leisten können, um unser Gemeinwesen und seine Grundordnung gegen die aktuellen Gefährdungen zu schützen und zu stützen. Für dieses Nachdenken haben wir uns heute Abend zwei Gäste eingeladen, von denen wir uns spannende Anregungen erwarten. Beruflich sind die beiden nicht in der Kirche aktiv, bringen eine andere Perspektive ein aus zwei benachbarten Feldern des gesellschaftlichen Lebens, die für den Prozess der Bildung von immenser Bedeutung sind, nämlich die Politik und die Kultur. Sie sind beide katholisch sozialisiert, aber unabhängige Geister und zuweilen in durchaus kritischer Distanz zum eigenen Laden, wie es ja, sind wir doch ehrlich, vielen von uns geht. Vielleicht ist das ja für einen Seitenblick auf unsere Situation auch gerade ganz produktiv. Ja, verehrte Frau Ministerin, liebe Frau Schopper, Sie sind seit langem als grüne Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitikerin unterwegs. Und das sind noch nicht mal alle Schwerpunkte, die Sie hatten. Sie waren Fraktionsgeschäftsführerin und dann Landesvorsitzende hier der Bayerischen Grünen, die damals schöne Wahlerfolge eingefahren haben. Seit 10 Jahren jetzt arbeiten Sie für die Regierung von Baden-Württemberg, sind uns also fremdgegangen, seit 2021 als Ministerin für Kultus, Jugend und Sport im Kabinett Kretschmann. Wir wollen heute Abend natürlich nicht die bayerische gegen die baden-württembergische Bildungs- und Schulpolitik ausspielen. Sonst hätten wir natürlich unsere bayerische Kultusministerin nicht nur ins Video, sondern auch hier aufs Podium geholt. Amtschef Martin Wunsch nickt, soweit ich das erkennen kann. Also wir haben Sie eingeladen, weil Sie eine von uns sind. Sie waren lange Jahre engagiert im Landeskomitee der Katholikinnen und Katholiken in Bayern und ebenfalls lange Jahre im Allgemeinen Rat der Katholischen Akademie in Bayern. Das heißt, Sie kennen die christliche Weltsicht und Sie kennen auch die internen Debatten und Machtkämpfe um kirchlichen Reformbedarf. Und Sie kennen gleichzeitig den rauen Alltag in der Politik mit seinen Hürden und Widrigkeiten, wenn man seine Ideale dann umsetzen und die Wirklichkeit zum Besseren gestalten will. Heute tragen Sie an hoher Stelle Verantwortung für Bildung, beste Voraussetzungen also, um den heutigen Abend zu bereichern. Vielen Dank für Ihre kostbare Präsenz. Lieber Herr Rosenmüller, Sie sind von Beruf Kultregisseur, das klang gerade schon mal an. Seit einiger Zeit müssen Sie sich diesen Titel gefallen lassen und den Sie vermutlich immer bescheiden und wie jetzt augenrollend zurückweisen, den Sie aber ganz sicher nicht wieder loswerden werden. Der älteste Film, den wohl jeder und jeder hier im Saal einmal gesehen hat, ist Wer früher stirbt, ist länger tot, den Sie vor inzwischen fast 20 Jahren gedreht haben. Das aktuellste Werk, das breit von sich reden machte, war die bitterböse Manfred Deicks Hommage Sieg Heil Kirchen, schon der Titel Willkommen in Sieg Heil Kirchen. Und natürlich jetzt ganz aktuell der neue Pumuckl, von dessen Dreharbeiten in Nussdorf Sie heute im Eiltempo zu uns gekommen sind. Unvergessen sind natürlich auch Ihre Jahre am Nockerberg, die zu Ihrer Popularität nicht unwesentlich beigetragen haben. Sie betreiben durch Ihre Filme und Bühnenstücke Kunst und Unterhaltung, aber durchaus auch Bildungsarbeit. Ich würde sagen, gesellschaftliche und politische Bildung im engeren Sinn. Zuweilen provokant, verstörend, aber immer augenzwinkernd und liebevoll. Sie erreichen dadurch viele Menschen, beneidenswert viele Menschen, muss ich sagen, als Mensch aus der Bildungsbranche. Und Sie regen auch das Denken sicher nicht weniger an als so manche unserer Akademieveranstaltungen. Ihre Perspektive auf das Thema, also nicht direkt aus dem Bildungssektor heraus, aber aus dem benachbarten Puzzleteil heraus, finde ich ausgesprochen spannend für unsere Fragestellung. Schön, dass Sie heute Abend da sind und den Pumuckl für uns heute Abend allein gelassen haben. Ja, fangen wir doch ganz aktuell an. Die AfD hat bei den letzten Landtagswahlen erwartungsgemäß massive Erfolge eingefahren. Das ist auch eine Problemanzeige für die Bildung. Das Ulkige ist ja, viele Wählerinnen und Wähler der AfD hätten von der Umsetzung des AfD-Wahlprogramms persönlich Nachteile und wissen das vielleicht gar nicht. Andere glauben gern die Lüge, dass die Sache mit der Erderwärmung schon nicht so schlimm kommt oder reine Ideologie sei, obwohl es in der Wissenschaft wenige so breite Konsense gibt wie den um den menschengemachten Anteil am Klimawandel. Ganz zu schweigen von den Lügen, Unterstellungen, Pauschalierungen, Fake News vor der Angstmacherei und Hetze in Sachen Migration. Wissen und Bildung kommen gegen populistische Kampagnen offenbar nicht an. Meine erste Frage an Sie, Frau Schopper, wenn eine Bildungsgesellschaft wie unsere Angst vor Wahlen haben muss, dann läuft doch irgendetwas ganz grundlegend schief. Was machen wir falsch im Bildungswesen? Also ich meine jetzt nicht nur Sie in Ihrem Ressort, sondern darüber hinaus gedacht. Wo liegen die tieferen Ursachen dafür, dass die Macht der Bildung, die es ja gibt, heute kein Selbstläufer mehr ist?
Ja, mit einer der schwierigsten Fragen, auf die wir schon in vielen Runden versuchen, auch Antworten zu geben. Aber ich glaube, ein schleichender Prozess, wenn man heute guckt, wo der Zeitungsausträger in der Früh noch seinen Halt macht oder welche Zeitung dann eben auch im digitalen Format kommt, für wie viele Leute, wir sind ja noch in der glücklichen Lage in Baden-Württemberg, Bayern, in der Bundesrepublik, dass im Grunde Tagesschau heute solche Formate ja im Grunde immer oder Radio immer noch ein Stück weit zur Kern mit dazugehören. Aber nichtsdestotrotz, wir haben im Grunde kein so gemeinsames Dach mehr, aus dem wir unsere gesamten Informationen, glaube ich, nehmen und an der Stelle wir diskutieren. Ich will jetzt gar nicht eine Medienschelte im Sinne von TikTok und wo da irgendwelche Plattformen da vielleicht in ihrer Regulierung da wir auch nochmal politisch hätten weiter nachhelfen müssen. Aber ich glaube, das ist schon eine gewisse Diffusität, die wir haben, aufgrund dessen, dass eigentlich, wenn man sich in bestimmten Bereichen und Blasen informiert, man mit der Wirklichkeit oder das, was wir für, oder was ich für Wirklichkeit halte oder was Realität, wir dann auf gar nicht mehr in Berührung kommen. Von daher ist die Demokratie, finde ich, nicht erst seit den Wahlen jetzt in Thüringen und in Sachsen in Gefahr oder dass man da sozusagen Haltepunkte gucken muss, sondern es ist insgesamt ein Auftrag, den wir schon in der Bildungspolitik, in der KMK, in all den Gremien, wo wir politisch Verantwortung tragen. Und ich sag's jetzt mal ganz unabhängig von welcher Farbe, für uns ein echt mahnender Punkt. Und Schule und Bildung, Kita, haben natürlich da entsprechend auch ihren Beitrag zu leisten. Gar nicht mal so sehr, um da im Nürnberger Trichter da reinzubimsen, wie jetzt die Spielregeln der Demokratie, des Grundgesetzes ist auch wichtig, aber man muss jetzt sozusagen alles zu seiner Zeit machen. Wichtig ist, dass wir die Kinder von früh an im Grunde mit demokratischen Spielregeln nicht nur vertraut machen, sondern dass sie selber auch ein Stück weit Akteure da drin sind.
Ich bleibe nochmal bei der Frage, welche Rolle auch Bildung und Wissenschaft für die Politik spielen. Sie haben studiert Soziologie, Psychologie und vor allem Kriminologie. Da ging es um Fragen, die Sie gepackt haben. Warum werden junge Menschen kriminell? In welchem Maß ist das durch das soziale Umfeld quasi vorprogrammiert? Und wie kann man so etwas ändern? Ich kann mir vorstellen, dass Sie vor diesem Hintergrund diese aktuelle Debatte um Migration und die Probleme, die damit einhergehen, gerne akademischer und auch gerne thematisch breiter führen würden. Wenn Sie für politische und kirchliche Entscheidungsträgerinnen ein Seminar über Kriminalität anbieten sollten, welche Aspekte würden Sie in den Semesterplan eintragen?
Naja, ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass man immer mit Wissenschaft das Bauchgefühl trifft. Das ist sozusagen ja das, was wir momentan auch ein Stück weit in der Debatte haben, dass eigentlich eine hohe wissenschaftliche Expertise und aber sozusagen der Bauch in vielen, die gar nicht trifft und die dann einfach das auch wegwischen. Das haben wir ein Stück weit bei Corona, fand ich, war es schon beispielgebend. Die Politik hat sich da sehr nach der Wissenschaft gerichtet. Wir haben, also ich glaube, jede Landesregierung hatte einen Expertenrat, der sozusagen sie beriet, also Medizinern, Virologen und was da alles sonst halt noch am Weg war, dass da entsprechende Expertise nach Wissenschaft die Grundlage für politisches Handeln war. Und trotzdem hat man da gesehen, wie das auch überhaupt nicht mehr wahrgenommen wurde und sozusagen nicht geglaubt wurde, was für die einen der normale Weg war. Wenn ich jetzt sozusagen eine kriminologisches Seminar draufsetzen müsste, da ist mal ein guter Rat teuer. Ich bin schon lange aus der Kriminologie draußen. Das müsste ich mir nochmal überlegen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, heißt es ja auch, im Grunde nützt es eh nichts, weil am Ende ist diese viel schwierigere Abwägung zwischen Wissenschaft und Bauchgefühl.
Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben, also zum Beispiel in der Bildungspolitik, wir sind Gott sei Dank ein Stück weit aus ideologischen Grabenkämpfen total rausgekommen. Das ist auch absolut wichtig, weil das im Wesentlichen, finde ich, nicht weiter trägt, sondern dass wir gucken, wissenschaftlich basiert, was sind eigentlich die richtigen Schritte, nach denen man dann vorgehen muss. So gehen wir vor, So gehen wir in der KMK vor, so gehen wir in den Ressorts vor. Und ich meine, natürlich hat man noch unterschiedliche Ausprägungen, aber ich glaube, Wissenschaft und auch den Stand der Wissenschaft und vor allem die unabhängige Wissenschaft, die wir in Deutschland haben, das ist der absolute wichtige Punkt, weil man sich auch kritische Meinungen und das, was so, ich habe da auch den Glauben nicht verloren, dass wir sagen, die Wissenschaft, die wird nicht mehr gehört. Ich bin mir sicher, da kriegen wir auch wieder Grund rein.
Aber was dann folgen müsste, ist natürlich, dass man die wissenschaftlichen Grundlagen politisch ausdiskutiert und dass man in einer guten Debattenkultur versucht abzuleiten, was daraus folgt für politische Aktionen. Und da komme ich jetzt darauf, also die demokratiefeindliche Strategie der AfD ist ja das eine. Das andere ist die Gemeinschaft der demokratischen Parteien, die doch eigentlich bei allen Meinungsverschiedenheiten im Umgang miteinander auch vorleben müssten, wie eine gesittete und konstruktive Diskussionskultur funktioniert und dass man so Probleme lösen kann. Lieber Herr Rosenmüller, Sie haben sich eigentlich mit direkten politischen Stellungnahmen in Ihrer bisherigen Laufbahn ziemlich zurückgehalten und Ihre kritischen Bespiegelungen lieber im Medium der Kunst verpackt. Voriges Jahr im Sommer, im Herbst um diese Zeit, haben Sie sich erstmals in einem Interview zur Politik geäußert. Und da ging es genau um diesen Punkt, um den Umgang demokratischer Parteien und Politiker miteinander. Warum haben Sie Ihre politische Zurückhaltung aufgegeben?
Weil für mich einfach eine Grenze überschritten war. Damals mit den Aussagen vom Hubert Aiwanger, das war mir einfach, wo ich mir gedacht habe, diese Spaltung, das geht nicht, das ist mir zu populistisch. Ich habe es anders erlebt, ich war im Gemeinderat in Hausam und ich habe ein tolles Miteinander erlebt, auch wenn wir in verschiedenen Parteien gewesen sind. Und dieses Miteinander, das muss man halt vorantragen. Das ist für mich eines der wichtigsten überhaupt, dass man miteinander redet und dann trotzdem seinen Standpunkt halt festlegt und dem anderen deswegen nicht beleidigt oder beschimpft. Und diese Beschimpfungen und diese Art und Weise war für mich unsäglich und das hat so irgendwie Einzug in die Politik bekommen für mich. Dieses Bashing auch der Grünen. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann so ein Beschluss war, ab jetzt müssen wir, damit wir wieder mehr Wähler kriegen, sagen, die gingen überhaupt nicht für uns und deswegen, und das war für mich ein Statut, das hat sie irgendwann, hast richtig gemerkt, ab jetzt arbeiten wir da dran, bis es ihnen wirklich gelungen ist, die niederzureden auf eine Art und Weise, und ich bin nicht bei den Grünen, wo ich mir gedacht habe, das geht nicht. Das haben auch die Mengen was verbessern. Die haben immer, finde ich, diskutiert und man kann sie wählen. Wir sind eine Demokratie, wo ich einschalten kann, indem der sagt, nein, das gefällt mir nicht, was die machen, ich wähle eine andere Partei. Ja, und also jetzt rede ich schon wieder. Voranstellen muss ich auch sofort, dass alles, was ich heute sage, vielleicht
das habe ich da ausgelöst.
Nicht so clever oder klug ist, weil ich ganz lang oft brauche bei Fragen, die arbeiten bei mir lang noch und der Herr Bude hat schon gesagt, aber ich habe jetzt bloß die Chance, danach ist es zu spät, in einer Woche die richtige Antwort habe, ist es definitiv zu spät für heute.
Es wurde ja angekündigt, die Wählerstimmen der AfD zu halbieren, jetzt hat man fast den Eindruck, versehentlich wurden die Grünen halbiert. Ich frage aber trotzdem nochmal als Advocatus Diaboli, wenn die Stimmung aber im Land nun mal so ist, Sie hatten vom Bauchgefühl gesprochen, dass bestimmte Parolen, Sprüche, Argumente Erfolg haben oder dass leise Töne untergehen und von lauten Tönen überspült werden, ist es dann nicht eigentlich auch einem Politiker gar nicht zu verdenken, wenn er ein Stück weit wenigstens in diese Methode einsteigt, die laute Methode wählt, wenn klar ist, wenn ich die leisen Töne anschlage, werde ich überhört, dann überlasse ich den Marktschreiern das Feld. Wo ist da die Grenze?
Jetzt sind wir bei Henne und Ei. Ich habe ein Gefühl. Ein Gefühl ist, weil man halt bei Bildung braucht, Demokratie braucht Bildung und andersrum. Was wurde uns denn gelehrt? Ja, was wurde uns die ganze Zeit gelehrt in den Schulen? Mit was haben wir aufgewachsen? Wie haben wir sozialisiert? Und da habe ich oft das Gefühl, dass wir eine Bildung in Richtung, wie können wir uns vermarkten? Wie können wir wirtschaftlich funktionieren? Aber was ist Glück? Was ist das Sein? Warum sind wir da? Und was ist das Miteinander? Was ist eigentlich das, was wir anstreben sollten in der Gesellschaft? Das wird uns oder wurde uns teilweise nicht gelehrt. Und deswegen haben wir unvorbereitet. Und wenn jetzt den Leuten irgendwo was genommen hat. Wir haben an einem ganz hohen Niveau gewesen. In einem Niveau, wo man jetzt einfach in den letzten Jahren, wo Sachen kommen, wo den Leuten was genommen wird. Und wenn einer was genommen wird, dann ist das, heute mal meine Bildung ist, ich muss immer mehrer haben, immer mehrer. Und man muss nicht mehrer an Geld und Hab haben, sondern man muss mehrer am Miteinander müssen wir haben. Ja, und Und das wurde uns aber nicht immer gelehrt. Jetzt sage ich uns, das ist ja auch nicht pauschal, das ist ja nicht, aber vielen wurde es nicht gelehrt. Ich komme durch meinen Beruf auch viel umeinander. Ich kann mich erinnern, ich war in Wurzen, weil der Ringelnatz geboren ist. Ich bin ein ganz großer Joachim Ringelnatz-Fan auch und bin da in das kleine Museum und bin das erste Mal nach Wurzen gekommen, die also einen sehr hohen Anteil an AfD-Wählern haben. Und ich habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, wie schön's die haben. Ja, was das für ein tolles, kleines Städtchen ist. Das sind jetzt auch wieder, manchmal glaube ich, ist es so, wir haben vorher von Realitäten geredet. Es existieren diese Realitäten, dass diese Personen in ihrer Realität, viele denken, uns wird was genommen, wir mengen das nicht, wenn wir bevormundet werden, wir Besserwisser uns diktieren. Also, es sind ein paar Aspekte, die ich fühle.
Das ist natürlich nicht... Es ist natürlich nicht ganz einfach, aus dieser Wahrnehmung jetzt handlungsleitende Maximen für PolitikerInnen abzuleiten. Mal folgendes Gedankenspiel.
Entschuldigung, handlungsweise Maxime hätte ich sofort. Wenn wir bei uns plötzlich wieder, es muss Mathe und Deutsch mehr in die Schulen sein, aber weniger Kunst. Kunst ist Bildung, ist Religion, ist Wissen. Also dann habe ich ganz klare Handlungsweise.
Jetzt habe ich noch ein Gedankenspiel. Wenn der Pumuckl nicht in der Schreinerei festgeklebt wäre, sondern im Landtag. Ich spekuliere jetzt mal nicht, woran. Was würde er dort für Sprüche klopfen oder für Streiche spielen?
Ich hoffe, der Pumuckl bringt ja immer Ungleichgewichte. Wenn jemand von oben herab auf Orte gedemütigt werden, dann schafft das, dass sich das wendet. Das schafft der Pumuckl. Aber er schafft es dann auch wieder, heute jetzt ist man wieder zu voll und dreht es wieder zurück. So, dass wir uns zum Schluss auf einer Ebene finden und vielleicht ein bisschen eine Demut haben. Und mein Ansinnen, was beim Pumuckl ist, dass wir alle immer dann ein bisschen, dass die Leute immer ein bisschen zurückfahren werden und wieder sagen, hey, wir haben ja doch alle einigermaßen gleich und jetzt komme ich wieder auf das Miteinander. Das finde ich halt das Allerwichtigste und das darf immer im Landtag auch in den Debatten kann schon gestritten werden oder sowas. Ja. Aber irgendwie, wir wissen alle, wo er, jeder weiß es ganz genau. Das war wie beim Fußballspielen. Ich habe genau gewusst, wann ich faul spiele oder ob ich streiten tue auf dem Feld. Und so ist jeder weiß in der Debatte, wann er eine Grenze überschreitet. Und es wird mutwillig in letzter Zeit meines Erachtens gemacht und das gehört sich nicht.
Jetzt Frau Schopper, dieses Miteinander der demokratischen Parteien betrifft ja nicht nur einzelne konkrete Entgleisungen, die es dann mal gibt, wie Herr Rosenmüller gerade gesagt hat, sondern es ist ja letztlich auch ein Stück weit das gesamte Framing, das man vom rechten Rand sich quasi aufdrücken lässt. Also von der Union über die Ampel bis zur Linken und zum BSW, vom rechten Rand lässt man sich quasi aufdrücken, mit welchen Themen man sich überhaupt befasst. Also ich habe das in der letzten Debatte auch geschrieben, es war das Bündnis für Toleranz hier. Mir ist das unbegreiflich. Vor 2 Jahren im Sommer stand in Umfragen als wichtigstes politisches Thema der Klimawandel. Und völlig zu Recht, das ist das, die große Menschheitskrise. Krieger löst er aus, er löst Migration aus. Das ist das Oberthema zu allem. Und irgendwie hat's der rechte Rand geschafft, dafür zu sorgen, dass wir 70% der Diskussionszeit in den Nachrichten über Migration und kriminelle Ausländer reden, wo es genauso viele kriminelle Inländer gibt. Wie konnte das passieren? Wie ist das gelungen, dass die Agenda quasi gesetzt wurde und Themen nach oben kamen und von allen akzeptiert, alle diskutieren mit, bei denen man natürlich auch einfach gefährlicheres oder glatteres Eis betritt als bei anderen Themen, die es ja auch gibt und die auch groß sind, sag ich mal.
Ich glaube, dass das Thema eigentlich im Grunde schon lange schwer. Das haben wir auch schon leider 92. Wir hatten die Anschläge in Rostock. Wir hatten sozusagen Solingen nochmal in einem anderen Kontext. Also das ist jetzt nichts, wo wir jetzt plötzlich auferstehen. Das ist sozusagen auch nach 2016 war das ja auch die Debatte im Wahlkampf. Nichtsdestotrotz dieser Frage, wie wir Humanität, und das finde ich, das ist nach wie vor mit eins der wichtigsten Punkte, jetzt nicht nur, weil wir hier in einem kirchlichen Kontext sind, sondern das finde ich, das gehört einfach mit zu unserer DNA, dass wir Leuten, die Schutz brauchen, Schutz bieten und dass wir dort einfach auch unsere Türen öffnen. Das haben wir nicht aus unserer Geschichte nur, das ist aus unserem Glauben, das ist im Grunde unsere DNA. Das Punkte. Ich glaube, was wir in der Debatte nicht geschafft haben, politisch auch hinzubekommen, den Bereich der Ordnung, der die andere Seite der Medaille ist, so zu organisieren, dass wir einfach das, was für viele Leute unverständlich ist, jetzt auch aufgrund dieses Falls in Solingen, dass da jemand ist, der im Grunde ausreisepflichtig wäre, dass der schon mal mehr oder weniger kurz vorher im Zug oder Flieger war, dass das sowas nicht gelingt. Das ist so, dass dieses Unvermögen der Politik wird der Politik vorgehalten. Und das, glaube ich, das müssen wir in Ordnung kriegen. Was ich richtig schlimm finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir diesen ersten Teil so gut wie überhaupt nicht mehr in den Debatten haben. Und dass sozusagen dass das Gefälle, dass man spricht, mehr oder weniger das, was die AfD seit Jahren tut, dass man das immer mehr in den eigenen Katalog mit übernimmt. Und das sage ich, das wird nicht gelingen, dass wir da die Balance halten und die Leute zurückgewinnen. Das glaube ich auf keinen Fall.
So oder so wäre eigentlich eine solide und breit im Volk verankerte Bildung der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme, oder zumindest würde es uns in die Lage versetzen, analytischer vorzugehen und auch die Relationen der Themen klarer zu kriegen und auch besser vermitteln zu können. Uns engagierte katholische Laien interessiert natürlich besonders, was unser Auftrag ist. Was könnte der spezifische Beitrag kirchlicher Bildung zum Wohle des Planeten und seiner Bewohner sein? Wenn ich auf den Film schaue, den wir vorhin gesehen haben, der kulminiert ja so ein bisschen in der letzten These von Johanna Hofmeier, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit wäre vielleicht solche Themen. Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom finanziellen Hintergrund der Eltern wird immer größer, und da liegt Bayern wie in so vielem ganz, ganz weit vorne. Anfang dieser Woche brachte die KNA die traurige Schlagzeile, dass auch die Gesundheit von Kindern vom Bildungsniveau ihrer Eltern abhängig ist, und wir haben es eben vorhin in These 8 gehört. Auf dem Hasenbergel gelingt es seit 30 Jahren nicht, auch nur ein einziges Kind durchs Gymnasium zu bringen. Das heißt, durch diese sozialen Milieubarrieren werden Generationen von Kindern abgehängt. Und auch unsere Kultusministerin Anna Stolz hat ja in These 7 quasi aufgezählt, wenn eine Schule so alles als Partner braucht, im Grunde müssen alle in der Gesellschaft daran zusammenarbeiten. Meine Frage an Sie wäre, wo trauen Sie als Politikerin der Kirche so etwas noch zu? Also wir haben es auch gehört von der Jugend, die sagt, also kommt doch zu uns, wir leben das, wir debattieren, ne, bei uns ist es besser als anderswo. Hat die Kirche tatsächlich noch als milieuübergreifender Player die Möglichkeit, hier Gerechtigkeit und Chancen zu erhöhen, oder ist sie einfach auch durch ihren Rückgang einmal der Zahlen, aber auch der Glaubwürdigkeit vielleicht schon gar nicht mehr in der Lage, da einen positiven Beitrag zu leisten?
Also ich sag mal, wer mal dabei war und katholische Landjugend oder katholische Jugendverbände kennt, also ich sozusagen die evangelischen sicher auch, aber die katholischen kenne ich jetzt besser, da weiß man, dass man da sozusagen debattieren lernt, dass man da kritisches Denken lernt, dass man da sozusagen das, was alles auch vorher beschrieben wurde. Es ist aber so, wer ist im Club? Die Bindungswirkung der Kirche hat natürlich massiv abgenommen. Wenn wir anschauen, bei uns in Baden-Württemberg haben wir über 50% Kinder an den Schulen mit Migrationshintergrund. Das heißt gar nicht, dass sie alle muslimischen Glaubens sind. Wir haben einen großen Teil, ich habe heute noch mal die Zahlen mir angeschaut, wir haben 800.000 Kinder im Religionsunterricht. Bei uns sind mehr evangelisch, dann haben wir katholisch. Wir haben in 8 verschiedenen Sorten Bekenntnisunterricht. Und wir erreichen aber 700.000 Kinder nicht über den Religionsunterricht. Wir haben Ethik, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben leider nicht in der Grundschule, da ist Bayern schon bald besser an der Stelle. Aber das ist ein Punkt, wo wir einfach die Bindungskraft der Kirche und die Anknüpfungspunkte der Kirche sind nicht mehr in dem Maße, wie es vielleicht noch zu meiner Zeit war. Wir waren alle katholisch. Ich komme ja auch aus einem besonderen katholischen Flecken. Aber da ist sozusagen alles, da war gar keine 3 evangelische, die da waren im Gymnasium, die waren halt auch da, ne, so. Und ich glaube, die Kirche ist jetzt dennoch absolut wichtige Stimme, was Werte, was Toleranz, was
ja einfach auch nochmal den ganzen Kanon der Kirche ausmacht. Und das muss die Kirche auch deutlich, deutlich mehr noch in den Vordergrund stellen, weil sie einfach da eine andere mahnende Stimme in der Debatte ist, als wir sie vielfach haben. Und da vermisse ich schon auch, sage ich mal, auch durch natürlich das, was die Kirche selber beschäftigt oder sie auch da vielleicht die Nachrichten nicht mehr durchdringt, da vermisse ich die Stimme der Kirche immens.
Sie sind katholisch, aber in einer Partei, die kein C im Namen trägt und im Ganzen auch nicht gerade als kirchenaffin bezeichnet werden kann. Gibt es denn Beispiele, wo Sie auch Ihren ParteikollegInnen einfach guten Gewissens mal die Kirche anpreisen können? Mensch, da machen die noch was richtig gut.
Ach, da habe ich schon genügend Anknüpfungspunkte. Jetzt habe ich natürlich einen Ministerpräsidenten, der ist zwar auch bei den Grünen, aber ich sag's mal so, das Jahresgespräch mit den Bischöfen, ich glaube, das ist für die vier Bischöfe, also zwei evangelische, zwei katholische, das ist für die jedes Mal der beste Termin, den sie im ganzen Jahr haben, würde ich jetzt mal wagen zu sagen, weil das sind hochtheologische Diskussionen, also das würde man ja nicht glauben, aber wir haben die Kabinettsausflug, haben wir nach Zwiefalten gemacht. Zwiefalten ist die Heimat von unserem Ministerpräsident, wo er in der Kirche in Zwiefalten war, hat er ministriert. Und der hat uns da 1,5 Stunden lang eine theologische Geschichte, nicht nur der Schönheit dieser Kirche, sondern die theologischen Hintergründe. Und das ist unglaublich, da wird das ganze Kabinett damit das ganze Kabinett erfährt da einfach auf höchstem Niveau wirklich theologische Hintergründe. Das ist absolut bereichernd. Und ich meine, das ist Kirche prägt ein Jahr. Und das prägt mich auch in meinem politischen Handeln. Der Joachim Unterländer und wir waren immer sozusagen Kollegen im Landtag. Und das, glaube ich, das hat man an vielen Stellen gemerkt, weil auch der Joachim Unterländer ist jetzt jemand, der nicht aus der Abteilung, ich gucke, wie jemand in Sand liegt und dann trete ich nochmal nach. Und da waren wir uns immer einig, dass wir diese Art der Politik beide ablehnen.
Herr Rosenmüller, Sie arbeiten sich eigentlich Ihr Leben lang, kann man fast sagen, an der katholischen Kirche ab. Sie haben immer Filme, in denen Klischees aufgespießt, genüsslich zelebriert werden. Gerade Sie, Karl Kirchen, ich habe es mir neulich mal angeschaut.
Welchen Klischees?
Meine Frage an Sie wäre, sehen Sie denn auch noch positive Kraft in der Kirche? Im Grunde parallel, wie ich es gerade Frau Schopper gefragt habe. Welche christlichen Werte müssten stärker in der Gesellschaft verankert sein?
Sonst würde ich mich wahrscheinlich nicht so abarbeiten dran. Nee,
das war meine
ich gar nicht, sondern beschäftigt damit, ja. Weil ich auch so sozialisiert wurde und eine Sehnsucht danach habe. Ich finde auch das Grundsätzliche absolut richtig. Einen Ort, ich habe vorher schon davon gesprochen, gelehrt zu bekommen, warum sind wir überhaupt da, um was geht's eigentlich, das Miteinander. Und da ist eine Kirche ein toller Ort zum Nachdenken, zum Sinnieren, zum Schauen und zum Grübeln. Und Grübeln wirklich auch, um sich wieder zu festigen. Bei mir ist es einfach so, dass bestimmte Sachen, dass ich das Reagierende der Kirche und vor allen Dingen bestimmte Leute weit oben nicht mochte. Ich mochte es nicht, dass man immer so bröckchenweise bestimmte Sachen bekommt und nicht agiert wird manchmal aus der Kirche heraus. Nicht in der Basis, selbstverständlich, und auch da wieder nicht schwarz-weiß malen, aber es war genügend, wo ich gesagt habe, das ist nicht mehr meine Kirche. Die Nächstenliebe und dass ich Jesus als Vorbild sehe, was er lehrt, was ich da draus schöpfe, das auf der Suche bin ich und bin immer weiter am Sinnieren. Und das Miteinander, das macht ja die Kirche auch. Und vorher, jetzt waren wir bei Lichtblick am Hasenbergl, und das, glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe der Kirche, eben mal diese Bildung, dass sich bestimmte Leute die Bildung leisten können, also unterstützen. Also, dass da wirklich welche gefördert werden, die sich sonst nicht leisten könnten. Und das finde ich immens wichtig.
Sie haben gerade gesagt, Jesus ist Ihr Vorbild. Das interessiert mich jetzt. Haben Sie auch schon öfters in Interviews gesagt. Meine Frage wäre, ja. Können Sie eine Botschaft nennen? Oder vielleicht, nee, in Ihrem Fall frage ich lieber, können Sie eine Szene nennen, in der jetzt, Jesus Ihr Vorbild
ist? Ich sage Ihnen, was ich bei ihm immer, das ist eine Fantasie, das ist ja eine Realität, die ich mir zusammengeschustert habe, ja. Wie er ist. Aber was ich da sehe, ist, dass er selber denkt, dass er, und das finde ich insgesamt in der Gesellschaft, dass man das wieder lernt, nicht als Gruppe, sich immer nur als Teil einer Gruppe zu sehen und da auch die Verantwortung hinzugeben, zu sagen, ja, wir haben das gemacht und die waren das. Nein, ich hab's gemacht, das ist meine Meinung. Das habe ich bei ihm so das Gefühl gehabt, dass er sich getraut hat, immer, bei dem großen Thema, wie viel Konservatives in mir und wie viel Sehnsüchte, was zehrt an mir und was ist richtig, der erste Film schon, Wer früher stirbt, ich komme auf diese Welt und ich krieg Regeln vorgesetzt oder Sommer in Orange das Gleiche und spüre aber immer wieder Sehnsucht auch woanders hin und ich muss in meinem Leben überprüfen, was für Regeln ist eigentlich tatsächlich meine Heimat? Wer bin ich wirklich? Was ist tatsächlich richtig? Ist das, was die Lehrer, die Vorbilder, Lehrerinnen, die mir das vorkauen, ist das tatsächlich das, für das ich stehen werde? Die individuelle Verantwortung. Und auch wenn jemand was Schlimmes verbricht, das haben wir bei der Kriminologie, dass man jetzt sagt, die haben das wieder gemacht, deswegen müssen wir die alle, das war einer oder eine, man muss die individuelle Verantwortung, wenn einer einen umbringt, bricht er ein Gesetz, dann ist der oder die eine Mörderin und nicht eine Gruppe. Und das führt zu Kriegen, dass man immer sagt, ich bin so viel rumgekommen, ich hab unterstützt, da haben wir wieder beim Unterstützenden, wo ich so wichtig finde, dass die Kirche das sein müsste und Freiheiten gibt. Ich habe Geld verdient, also habe Hausmeister an einem Bauernhof gemacht und der Bauer hat gesagt, weißt du was, Rosi, der Bischof Tutu in Südafrika, was der gemacht hat mit der Truth Commission, diese Versöhnung, das hat es bei uns überhaupt nicht gegeben. Wir müssen eine Dokumentation darüber machen. Ich sag, haben wir kein Geld, wir brauchen eine Kamera. Ja, dann kaufen wir eine. Ja? Mhm. Aber nur weil der so war. Also dadurch bin ich irgendwo hingekommen. Ich habe Begegnungen. Das ist der größte Schatz meines Lebens, dass ich Leute kennenlerne und von den Klischees, jetzt sind wir bei den Klischees, die man über jemand hat, dass man da wegkommt. Es gibt keine Gruppen. Ich bin in Indien und habe sofort gemerkt, Mensch, mit der oder mit dem, so bin ich eine Heimat, weil wir gleich denken, weil wir über das Gleiche lachen oder einmal, es kommt was Fremdartiges, aber irgendwann kommt meine eigene Neugierde und ich werde ein Teil von denen und der Austausch, die Möglichkeiten, Begegnungen, Eigenverantwortung und da kann die Kirche doch enorm was machen.
Jetzt gehe ich noch einmal auf Jesus zurück. Das würde mich interessieren. Gibt es in den Evangelien irgendwo eine Szene, die Ihnen besonders lieb ist? Sagen so, da ist Jesus so, wie ich mir ein Beispiel an ihm nehmen will.
Da haben wir wieder, dass ich in einer Woche rufe ihn nochmal um.
Das können wir gerne machen.
Was er grantig wurde, wo er gesagt hat, das werden nicht sagen, wir machen das jetzt, wir brechen diese Regel. Das ist, wo ich sage, weil er gesagt hat, das ist die Wahrheit, das ist jetzt gut so. Ja, und nicht auf diesen, wir müssen diese Regeln so beibehalten, sondern er hat gemerkt, auch bei mir rumort was. Und
also wenn Sie bewegen. Ja, also so eine Haltung wäre Ihnen auch in der Gesellschaft gerne breiter verankert. Das wäre vielleicht etwas, was die Kirche machen könnte. Nächste Frage noch, nachdem Sie ein Filmmensch sind, würden Sie der Kirche empfehlen, da auch medial neue Wege zu gehen? Also sollten wir jetzt vielleicht statt nur klassische Bildungsformate auch stärker noch in Film investieren? Sollten wir auf TikTok gehen oder machen wir uns da lächerlich? Also wie schätzen Sie Kirche und Medien ein?
Ja, da würde ich sofort Ihnen die Einschätzung zu geben. Ihr müsst es für euch überlegen und ausprobieren. Für mich, ich bin nie in irgendwas gegangen, TikTok und so, weil ich diese Art... Bei mir ist es die Begegnung, 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 und zwar die echte, die analoge, sich treffen. Natürlich hat Technik Zoomen, aber dann spreche ich echt mit jemand. Das geschriebene Wort ist schon ein Ausschnitt dessen, was ein Gedanke ist, ist schon eine Lüge. Es ist schon, wenn ihr Dokumentation macht, dann ist sehr viel Verantwortung dann ist es der Rosi, dann bin ich das, was ich da in der Dokumentation und ein bisschen was, weil ich bloß einen Ausschnitt gegeben habe. Und so ist für mich die Schrift so viel interpretierbar und und ich höre von jemand Dritten, der und der oder die und die ist sowas. Und das macht mich neugierig und gibt schon Vorschusslorbeeren oder Vorschuss, mag ich nicht. Aber dann treffe ich diese Person und ich ändere manchmal binnen 2 Minuten alles, was ich drüber gedacht habe, weil ich merke, so schlimm ist doch die gar nicht, ist ja viel besser, wie ich meine. Oder andersrum, hey, der ist, also genau. Also
das wäre ja zumindest auch was die Kirchen im Programm haben. Wir haben Räume der Begegnung, in denen man Menschen kennenlernen kann. Und wie sagt der Clemens Knoll immer von der KIB, wo man die Menschen zusammen mit ihren Meinungen auch die Menschen kennenlernt. Und das nicht so separiert, wie es in den modernen Medien geht. Ich habe ja in dem Flyer, hatten wir gesagt, wir wollen einmal wissen, wo könnte die Kirche mehr für die Gesellschaft tun, aber umgekehrt auch, wo steht sie sich vielleicht selbst manchmal ein bisschen im Wege, wo müsste sie noch Hausaufgaben erledigen, sage ich mal. Wir haben das ja auch vorhin in der These gehört, Kardinal Marx sagt sehr klar, das Christentum ist eine Bildungsreligion, ist ein aufgeklärter Glaube, wir haben dieselben Werte, die die Demokratie auch hat, aber wir hatten es, glaube ich, gerade vorgestern bei der Einladung vom Staatsminister Herrmann, wo es um Religion und Demokratie ging, dass es, sagte Frau Breit-Kessler, glaube ich, ne, dass es eben auch umgekehrt sein kann, also Religion ist nicht automatisch Demokratie affin, sondern das sind ja auch interne Kämpfe, die wir haben. Also da hätte ich gerne noch mal, Frau Schopper, von Ihnen eine Frage. Was würden Sie uns denn als Kirche ins Stammbuch schreiben, was wir auch im eigenen Laden noch machen müssen, um glaubhafter das zu vertreten, was wir jetzt hier in dieser Runde gerade vorausgesetzt haben? Ich sage noch mal gerade aus unserem Vorgespräch, das fand ich ganz nett, da haben Sie sehr freimütig angemerkt, dass ja nicht nur die Kirche, sondern auch die Politik ein Imageproblem hat. Die vergeben die Pöstchen, die schaufeln sich die Taschen voll, das fand ich ganz nett. Also wir wissen, dass Sie nicht von oben herabschauen, aber unter dieser Überschrift mal Aufträge an uns. Welche Hausaufgaben haben wir noch?
Also ich glaube, der eigene Kompass muss immer stimmen, weil dann die Glaubwürdigkeit dessen, was man tut, eigentlich das ist, was die Leute einem auch abnehmen. Und ich meine, da ist natürlich in den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten doch schon einiges, sag ich mal, das Schiff ganz schön in Schlingern gekommen. Was man ja auch als gar nicht mal nur anhand der Fragen sexueller Missbrauch oder Rolle der Frau in der Kirche. Da gibt es sozusagen schon viele Baustellen, die es noch zu tun gilt. Das werden wir jetzt mir jetzt aber heute hier auch nicht regeln, weil da haben wir ja so zu sagen, schon auch nochmal, sagen wir mal, sind wir hier wahrscheinlich schon zum Teil weiter, als es dann auch mit dem Brief nach Rom nicht zu regeln ist. Ne? Da haben wir, das macht das Ganze nicht einfacher, weil also ich finde ja trotzdem, dass der Papst faszinierende Ausstrahlung hat und dass der nach wie vor einfach in vielen, gerade was diese Frage ihm ist nicht wichtig, wo jemand herkommt, ihm ist nicht wichtig, was jemand getan hat, ihm ist nicht wichtig, was für Meriten jemand eingefahren hat. Das sind einfach Punkte, die ich glaube für eine Kirche auch von absoluter zentraler Wichtigkeit sind. Was können wir hier tun, Kirche wie auch Politik? Ich glaube, wir brauchen das, was man mit einer selber authentisch sein, selber da nicht irgendwie Rollen spielen. Das hat in der Politik, hat Inszenierung eine immer größer werdende Bedeutung. Und ehrlicherweise finde ich das affig oft. Also ich kann mir damit helfen. Also das, ja. Ist.
Danke. Jetzt möchte ich noch einmal ein bisschen in Ihre eigene bildungs- und kirchliche Biografie zurückblicken. Sie haben christliche Werte in Ihrer Haltung implementiert. Wo haben Sie denn kirchliche Bildung selber erlebt, positiv?
Ah ja, ich meine, als wir da in der 3. Klasse zur Kommunion gingen, war ich so weit, dass ich eigentlich meine Zukunft im Kloster gesehen habe. Da hat mir der...
Echt?
Ja, wir hatten einen wahnsinnig tollen Pfarrer, der hat mich, ich war da, also ich glaube, ich war das einzige Kind, was jeden Tag in der Maiandacht war. Ich war da total hart, bin da wirklich mit meiner Kerze da immer voll stolz einmarschiert. Also das ist schon auch so Prägungen, die man hat, aber ich glaube, das verliert. Das ist ja ein naiver Glaube, den man dann an der Stelle hat. Das ist ja sozusagen weiter, woraus schöpft man Kraft. Und das ist eigentlich mein Punkt, dass ich das Gefühl habe, oder ich weiß es einfach, der Glaube gibt mir einen Kompass. Ich habe da Linien, Leitplanken, die ich auch vertrete. Und für mich ist sozusagen Mut und Zuversicht, die ich da aus dem Glaube schöpfe, eigentlich das Zentrale, was mir eine politische, in meinem politischen Leben immer auch die Kraft, man weiß es ja, es gibt ja immer auch Sachen, wo man gerade nicht so realisiert, wo man dann einfach sagt, es ist trotzdem wichtig. Und gerade, was der Rosi gesagt hat, wir haben bei uns im Bildungssystem einfach auch eine Schlagseite. denen, die es haben, denen wird oft gegeben. Das ist jetzt auch so, das ist die, haben wir auch bei uns in Baden-Württemberg. Wir führen jetzt das G9 wieder ein. Obwohl wir die Ressourcen für dringend was anderes bräuchten. Jetzt machen wir beides, was auch gut ist. Wir geben ganz viel in die frühkindliche Bildung, wegen ganz früh ganz viel Geld auch in das, dass wir Kinder, die nicht lesen und schreiben können, weil das ist dann doch irgendwo am Ende des Tages auch wichtig, dass wir da einfach nochmal mehr reingeben. Und das ist, glaube ich, das Zentrale. Weil der Brief, der mir geschrieben wird, wann lernt mein Kind endlich lesen und schreiben, auf den werde ich wahrscheinlich meine gesamte Amtszeit warten, während andere natürlich schnell dabei sind, um sich da über dies und jenes aufzuregen. Und von daher Religion und Kompass und vor allem auch die Toleranz für andere Religionen. Mhm. Das empfinde ich momentan schon so, dass wir ein sehr großes Muslim-Bashing haben, dass wir da auch gerade nochmal schauen müssen, wie wir das gut auch im schulischen Alltag hinkriegen. Auch bei all den Verwerfungen, die wir haben. Wir haben es so gemacht, nach dem Überfall der Hamas auf die Kibbutz und auf Israel, haben wir wirklich geguckt, ob wir nicht Tandems an die Schulen schicken können, jüdische und muslimischen Glaubens, damit einfach diese Fragen, die plötzlich aufgetreten sind, die nie eine Rolle gespielt haben in der Schule, damit wir das auffangen können. Weil ich glaube, da kommt die nächste Welle sozusagen, das dann nochmal gepaart. Wir haben keine Chance, wann werden wir endlich anerkannt? Wir leben in dritter Generation hier, aber wann sind wir daheim? Diese Fragen, die werden sozusagen von unserer Gesellschaft oftmals nicht beantwortet.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie meine Ausgangsfrage nach Ihrer eigenen kirchlichen Bildungsbiografie so ein bisschen umschifft. Eine Frage lässt sich in einem Wort beantworten. Welche Schulnote zwischen 1 und 6 würden Sie Ihrem eigenen Religionsunterricht damals geben?
Also keinen guten, sage ich mal ganz ehrlich. Da habe ich echt immer unsere paar evangelischen Leute beneidet. Die hatten einen Religionsunterricht, der war an den Fragen der Zeit. Die waren in den aktuellen Diskussionen. Die hatten sozusagen wirklich fundamentale Diskussionen. Da kann ich mich bei uns im Religionsunterricht, also im Gymnasium, kann ich mich wirklich an keine, da kann ich mich an nichts erinnern.
Aber das ist ja eine schöne Kritik, weil da kann man sagen, da hat sich wirklich einiges getan seit Ihrer Schulzeit. Rosi, möchten Sie direkt dazu auch was sagen? Sonst wäre meine Frage, was ist...
Ich hätte meinem eine 1 gegeben. Wir haben Alexis Sorbas und wir haben und haben uns inhaltlich über das unterhalten im Religionsunterricht.
Um die Werte, von denen unsere Demokratie lebt, um demokratische Praxis in der Gesellschaft breiter zu verankern. Welche Institution ist wichtiger, die katholische Kirche oder das Freibad?
Also heute bin ich immer ganz harmonisch. Ich sage immer das Miteinander, genauso wie wenn ich jetzt an die Bildung gehe und in die Schule gehe, mag ich nicht immer noch mehr Bildung. Was ist Bildung? Auch die Freiräume zu schaffen, das Spiel miteinander. Tatsächlich, ich habe mit Sicherheit in der Schule einiges mitgekriegt, wobei ich zum Schluss nicht gewusst habe, was aus mir werden soll. Aber ich habe sehr viel in den Vereinen und in meiner Jugend mit den Leuten, die ich in meiner Jugend verbracht habe, von denen habe ich viel gelernt. Und die Freiräume, dieses, dass man sein darf und dass man nicht immer funktionieren muss und immer noch gescheiter werden muss und immer noch mehr, dass man eigentlich, ich finde, die Kindheit ist das schönste, sollte das schönste Leben sein, das Wichtigste. Und ich habe echt Angst, dass wir immer mehr unsere Kinder, die müssen, damit man es ja, dass die Wirtschaft weiter funktioniert. Die wird dann funktioniert, wenn man spielerisch, wenn man die Neugierde weckt. Ja, jetzt muss ich ganz kurz in die Bresche für meinen Mathematiklehrer zum Beispiel, Herrn Kramer, Gott hab ihn selig. Ich hab die Schulaufgabe, ich hab also geschrieben, wieder verwischt, durchgestrichen, so ist nicht gegangen, wieder durchgestrichen, wieder und durchgestrichen. Und dann habe ich es zurückgekriegt und habe einen Einser gehabt. Und er hat gesagt, du hast alles gemacht, was ein Mathematiker machen muss. Er muss den Lösungsweg finden, Meng. Ja? Das war so. Der hat mir, Herr Kramer. Und der hat zu mir gesagt, Rosi, stell dich nicht, du kannst es, du wirst es können. Und dann war es nicht so. Und das habe ich von ihm gelernt. Ein Selbstbewusstsein. Ich brauche ein Selbstbewusstsein. Und ich brauche keinen
Das nehme ich jetzt.
Und dann wollte ich's. Und Das muss die Schule leisten können. Ich muss es
lernen. Da möchte ich jetzt fast.
Aber da hast du vollkommen recht. Kritisches Denken zu lernen, das ist für unsere Schülerinnen und Schüler mit das Allerwichtigste. Und ehrlicherweise, PISA-Sieger wie Singapur beneiden uns drum, dass wir unseren Kindern kritisches Denken lernen. Mhm. Das ist einer der größten Schätze, die wir uns bewahren müssen.
Und da möchte ich jetzt eigentlich den Sack zubinden, denn wir sind am Ende, das ist ja lang über die Zeit sowieso, aber wir sind auch schon am Ende der Nachspielzeit angekommen. Eine kleine Runde habe ich noch, aber das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Man muss die Lösung finden. Ich kann kein Bayerisch, aber das ist ja genau das, was Demokraten.
Sie müssen es wollen.
Ja. Ich übe. Also ich sage mal jedenfalls, das ist das, wenn Demokraten gemeinsam Lösungen finden wollen, dann wird das schon irgendwie klappen mit unserer Demokratie. Insofern vielen, vielen Dank für die Antworten, die Sie mir gegeben haben. Ich habe die 3/4 meiner Fragen nicht stellen können. Wir machen vielleicht wirklich dann ein andermal nochmal, binden wir den Sack zu oder machen es auf Zoom und hängen das ans Video hinten dran. Ich habe jetzt noch eine kurze Sache, die ist zeitlich sicher, weil ich immer nur 2 Begriffe nenne. Und Sie beide wiederholen bitte denjenigen Begriff ganz spontan, der Sie stärker anspricht. Also keine Antworten, ja, keine Ausführungen, keine Kommentarsätze, sondern einfach nur jeweils das der beiden Worte wiederholen, das Sie stärker anspricht. Sommer oder Winter?
Winter.
Sommer.
Stadt oder Land?
Stadt.
Land, ja, sag mal.
Abend oder Morgen?
Abend.
Es ist so beides.
Auch okay. Beides. Weihnachten oder Ostern?
Ostern.
Weihnachten.
Weihnachten. Mozartmesse oder Jugendband?
Mozart.
Mozart ist eine Jugendband.
Kommunionkleid beziehungsweise Kommunionanzug oder Kutte?
Kommunionkleid.
Kommunionkleid.
Weihrauch oder Leuchter?
Was war das zweite? Leuchter?
Leuchter beim Ministrieren.
Weihrauch.
Predigt oder Hochgebet?
Predigt bei mir?
Ja.
Entschuldige, dass ich vorher.
Predigt, ja, war bei mir.
Rallye oder Ethik?
Wir werden beides brauchen.
Das gilt nicht.
Hm? Ethik.
Ethik. Weiß oder Blau?
Blau.
Blau.
Schwarz oder Gelb?
Schwarz.
Gelb.
Yin oder Yang? Okay. Buddha oder Zarathustra?
Buddha.
Buddha.
Beten oder meditieren?
Beten.
Das Gleiche.
Wandern oder Radlfahren?
Radlfahren.
Radlfahren.
Freibad oder Fußballplatz?
Fußballplatz.
Liebe ich beides, das ist so schwierig, aber mittlerweile Arthrose, Freibad.
60 oder die Bayern?
60.
Bayern.
Oder beide. Veitshöchheim oder Nockerberg?
Nockerberg.
Was war das?
Ist klar. Nockerberg.
Regierung oder Opposition?
Regierung.
SPD-Vorsitzender oder Papst?
Ich glaube, da war ich lieber Papst.
SPD-Vorsitzender. Natürlich. Ist doch klar.
Wein oder Bier?
Wein.
Auch beides.
Beides.
Bier, Wein.
Candlelight oder Campingplatz?
Campingplatz.
Campingplatz, Campingplatz. Das sind immer zwei tolle Sachen, wo ich irgendwas.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Fisch.
Schön, also kam ja doch einiges raus. Vielen Dank für diese kleine Runde. Ich denke, es gab Einblicke. Das gab Einblicke in Ihre Persönlichkeit, wo Sie vielleicht selber noch nicht ahnen, was da die richtige Interpretation ist. Und es war zugleich die Überleitung zum gemütlichen Teil, denn die Frage Fisch oder Fleisch und die Frage Wein oder Bier müssen Sie alle sich jetzt auch stellen. Und damit möchte ich jetzt in meine Bedankungsrunde kommen. Mein erster Dank gilt natürlich unseren beiden Talkgästen hier heute Abend, Theresa Schopper und Markus Rosenmüller. Ich freue mich, wenn wir jetzt noch miteinander ins Gespräch kommen. Vielen Dank, genießen Sie den Abend noch und wir sehen uns.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.